NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Torben Kessler liest den 12. von 14 Auszügen aus dem Roman Amrum von Haag Bohm und Philipp Winkler. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Nannings kleine Schwester geboren. Seitdem ist seine Mutter, eine überzeugte Nationalsozialistin, depressiv. Aber sie träumt davon, Weißbrot mit Butter und Honig zu essen. Das möchte ihr Nanning verschaffen. Dafür hat er einen riesigen Stier aus Wittdün zu Tessa gebracht und er ist zu Fuß durchs Watt bis nach Olzum auf Föhr gelaufen. Aber sein Onkel, von dem er sich ein Glas Honig erhofft hat, hat sich erhängt. Das Glas Honig wird ihm von den Flüchtlingsjungen abgenommen und ein neues Glas kommt er nur durch Tausch. Jetzt braucht er Eier, um sie für Hinnestorm gegen Zucker einzutauschen.
Vom Übergang des Knieps in die Dünen hinein folgte Nanning den Eiderenten. In seiner Hand ein kleiner Korb. Der böige Wind trieb ihn zur Eile an und er stemmte sich mit dem Rücken dagegen. Wenn er es jetzt überhastete und die Enten verjagte, bevor sie bei ihren Nistplätzen waren, würde es nur umso länger dauern, bis er sie fand. Er musste schlau vorgehen. Daher hielt er großen Abstand zu den über die Dünenhänge watschelnden Vögeln. Es überraschte ihn, wie tief die Eiderentenpaare sich zum Brüten in die Dünen zurückgezogen hatten. Er fand die Kolonie so weit vom Strand entfernt, dass der sandige Boden dort von Vegetation bedeckt war. Borstige Gräser, Kraut und Flechten, die unter den dahinrasenden Wolken wie versteinerte Schatten in ausgeblichenen Grün- und Brauntönen dalagen. Nannings Erscheinen wurde von den nistenden Enten mit tuckernden Rufen kommentiert. Je näher er kam, desto nervöser wurde die Brutkolonie. Bis die Vögel es schließlich nicht mehr aushielten, sich schwerfällig in die Lüfte erhoben und das Weite suchten. Nanning bahnte sich mit bedächtig gewählten Schritten seinen Weg zwischen die Gelege. Sie waren mit einem Teppich aus Halmen, Daunen, Federn und Jauche bedeckt. Er hockte sich hin. Der saure Gestank stach so stark in der Nase, dass sie sogar zu jucken begann und Nanning sich wieder aufrichten musste. Er japste wie ein Fisch nach Luft und schüttelte den Kopf, als könnte er damit den stechenden Geruch loswerden. Er musste das jetzt aushalten, dachte er, und zwang sich wieder in die Knie. Während er sich die Nase zuhielt, rupfte er mit der freien Hand großzügig Stängel und Halme. Mit diesem dürftigen Handschutz schob er die verklebten Daunen auseinander. Drei große Eier in blassem Grün-Braun kamen zum Vorschein. Er legte sie in seinen Korb und suchte die Daunenschicht nach dem nächsten Nest ab. Nanning kehrte mit vollem Korb nach Hause zurück. In der Küche füllte er einen Eimer mit Wasser. Dann machte er unter der Kolbenpumpe eines der Wischtücher nass und wrang es sacht aus, sodass es zumindest noch gut durchfeuchtet, aber nicht mehr triefend nass war. Draußen auf dem Hof band er sich das Tuch um Mund und Nase, nahm sich das erste Ei aus dem kleinen Korb und schrubbte die daran klebenden gräulichen Daunen mit einer Bürste ab, die er sich auf dem Weg nach draußen in der Waschküche geschnappt hatte. Der Moment der Wahrheit. Nanning legte das Ei in den Wassereimer. Es blieb oben und schwamm. Er hatte damit gerechnet, dass es Ausschuss geben würde. An der Eimerkante schlug Nanning das Ei auf. Dann entfernte er ein wenig der zerbrochenen, nach innen gedrückten Schale und legte damit den Blick auf einen winzigen, schwarzen Kopf mit unausgebildeten Glubschaugen und auf einen kleinen Schnabel frei. Das Ei kam an die Seite, ins Gras. Das nächste Ei, das er prüfte, sank im Eimer hinab. Nanning legte es auf die andere Seite. So prüfte er sämtliche gesammelten Eiderenteneier durch, bis alle in zwei Grüppchen aufgeteilt waren. Er schüttete dem Schwein die angebrüteten Eier hin. Begeistert stieß es die Schnauze in den Trog und verschlang die Eier. Nanning war sich natürlich bewusst, dass ein Schwein war und dass nichts etwas daran änderte. Aber irgendwie machte ihn diese Hemmungslosigkeit sauer. Er wog das erste geprüfte Ei in seiner Hand und zögerte einen Moment. Der Schnabel des Entenkükens war gerade mal so groß wie der Fingernagel am kleinen Finger. Mit dem Handspaten bewaffnet ging er in den Garten zurück, suchte sich ein nettes Plätzchen vor dem Rosenbusch seiner Mutter und beerdigte das Küken in seinem Eiersarg. Nachdem er die Erde aufgeschüttet hatte, stellte sich Nanning vor das Grab, die Hände vor dem Schritt übereinander gelegt. Makka, der ihm von der anderen Hofseite zugesehen hatte, gesellte sich zu ihm. Mit ernsthaften Mienen standen sie da und gedachten wortlos des Kükens. Dann nahm Nanning den Korb mit den Eiern, die im Wasser gesunken waren, und ging zu Teve Becker. Der war ganz begeistert von dem Anblick der Eier, machte schnell Platz auf der Arbeitsfläche und füllte eine Schüssel mit Wasser. Die Eier bestanden auch den Test des Bäckers. Er lachte und steckte damit auch Nanning an. »Nicht schlecht, mein Jung«, sagte Teve und strubbelte Nanning grob durchs Haar. Nanning war so erleichtert, dass er nicht protestierte. Ohne Umschweife gab Teve ihm eine Tüte Zucker für Hinrich Storm mit und machte sich daran, Nannings Weißbrot zu backen. In der Zwischenzeit brachte Nanning den Zucker zu Hinne Storm. Wieder zu Hause stieg Nanning im Stall auf die Wand des Schweinekobens und stellte das Glas Honig, das er von Hinne bekommen hatte, vorsichtig in den Winkel des Kopfbands eines der Stützbalken, sodass man es, zumindest von Mackers Augenhöhe aus, nicht sehen konnte. Dann schnappte er sich eine Sichel und einen Sack und lief quer durch Norddorf und zum Bendixenhof. Schon als er sich dem Weidezaun näherte, bebte die Erde. Mit dumpfem Trommeln galoppierte Onkel Theo auf Nanning zu. Einen Moment lang hielt der Junge den Atem an, doch das riesige Tier bremste rechtzeitig vor dem Zaun und trabte ein paar Mal vor Nanning auf und ab. Nanning begrüßte Onkel Theo und ging den Stacheldraht entlang zum hölzernen Gatter. Der Bulle folgte auf dem Fuße. Er legte seine Schnauze auf das oberste Brett des Gatters. Aus erwartungsvollen Augen sah er Nanning an. Der sichelte ein dickes Büschel Gras ab, das vor einem der Zaunpfähle aus der Erde sprießte, und hielt es Onkel Theo hin. Der Stier streckte seine muskulöse Zunge vor und schlang es herunter. Und wie Nanning den Bullen eine Zeit lang so fütterte und ihm dabei die Stirn kraulte, fing er, wie auf ihrem Weg über den Kniepsand an, dem stummen Tier von seinen neuesten Erlebnissen zu erzählen. Und auch davon, dass er, Nanning, es nicht abwarten könne, bis Teve das Weißbrot für seine Mutter fertiggebacken habe. Das Baby würde leben und die Mutter müsse nun nicht nach Leck in die Anstalt. Er war so froh, er hätte platzen können. Nachdem er in Gesellschaft von Onkel Theo Gras für die Kaninchen daheim geschnitten hatte, holte Nanning bei Inge das Stück Butter ab, das Tessa, die gerade auf dem Feld war, für ihn zurückgelegt hatte. Auf dem Nachhauseweg machte Nanning wieder bei Teve Becker Halt. Sein Weißbrot war fertig. Teve war gerade dabei, es in Papier einzupacken, als Nanning die Backstube betrat. Es roch wunderbar, fand Nanning. Mit Honig, Weißbrot und dem in Wachspapier gepackten Stück Butter im Arm betrat er die Küche. Tante Ena saß am Tisch, die Beine übergeschlagen, wippte mit dem Fuß und schälte Summen drüben. Nanning stellte die Sachen mittig auf den Tisch. Tante Ena sah auf, dann hielt sie inne, legte Messer und Rübe beiseite und lehnte sich vor. Sie zeigte auf das Glas Honig und sagte, »Woher hast du denn Dollars?« »Der Hinrich verschenkt doch nichts.«
»Aber er braucht Zucker.«
»Zucker?«
»Ja, Zuckerwasser.«
Nanning zog sich an den Stuhl ran und setzte sich.
»Weil die Heide noch nicht blüht. Und Teve Becker hat Zucker für den Kuchen.«
»Mann!« Ena schlug sich auf den Oberschenkel. »Du bist ja ein Händler. Endlich was Vernünftiges in der Familie.« Sie sprang auf, wusch sich die Hände und schob die Rüben beiseite. Dann half sie Nanning dabei, die Honigbutterbrote für die Mutter zu schmieren. Sie legten die fertigen Scheiben auf einen großen, fein verzierten Teller. Tante Ena zeigte Nanning, wie er ihn auf den Fingerspitzen einer Hand tragen konnte, so wie die Kellner in den feinen Restaurants der Großstadt. Er war unsicher, wollte nicht, dass jetzt auf den letzten Metern noch etwas schief ging. Zumal er beim Üben gegen ein Stuhlbein stieß und fast ins Stolpern kam, aber seine Tante ermutigte ihn und Nanning trug den Teller ins Schlafzimmer der Mutter. Tante Ena öffnete ihm die Tür und kam dann hinter ihm her.
»Nein, sowas«,
sagte die Mutter, als Nanning den Teller senkte, sodass sie die Brote darauf sehen konnte.
»Mein Prinz«,
ächzend rutschte sie Richtung Kopfteil des Betts und saß jetzt aufrecht. Ihre Wangen glänzten feucht, was Nanning an umspülte Steine im Watt erinnerte. Er stellte den Teller auf das Tischchen neben dem Bett und zog es mit Tante Enas Hilfe näher zur Mutter.
»Nein, Händler«, sagte Ena, »unser Handelsmann.«
Seine Mutter bedeutete Nanning, er möge zu ihr kommen. Sie nahm seinen Kopf in die Hände, drückte ihn an sich, legte ihn sich auf die Brust und küsste seinen Hinterkopf. Nanning legte einen Arm über die Mutter. Für die Dauer der Umarmung schloss er die Augen. Dabei atmete er lang und erleichtert durch die Nase aus. Es war, als habe er über Tage die Luft anhalten müssen und könne nun endlich wieder atmen.
»Gibt es wieder was zu kaufen?«
»Tauschwirtschaft, wie deine alten Germanen«, sagte Ena.
»Du lässt keine Gelegenheit aus«, sagte die Mutter und ließ Nanning los.
Sie nahm nacheinander drei Scheiben Brot. Die erste gab sie Nanning, die zweite Ena und die dritte behielt sie selbst. Genüsslich biss sie ab.
»Über sowas hast du doch deine Doktorarbeit geschrieben.«
»Ach, Ena, irgendwann muss dir was Neues einfallen.« Dann verließen Ena und Nanning das Schlafzimmer, um der Mutter Ruhe zu gönnen. Sie trug den beiden auf, den Geschwistern jeweils ebenfalls ein Honigbrot mitzunehmen. In der Küche räumte Nanning das benutzte Geschirr in den Abwaschkessel im Handstein und pumpte Wasser hinein. Zusammen mit Tante Ena stellte er es auf den Herd.
»Habt ihr euch auch schon gezankt, als ihr so alt wart wie ich?«
Tante Ena verzog einen Mundwinkel.
»Denk mal an Dankwart und dich.«
Nanning zögerte mit der Frage, aber er dachte sich, dass wohl nie ein besserer Zeitpunkt kommen würde, um sie zu stellen.
»Und bist du darum für Amerika?«
»Ich habe in Amerika gearbeitet, als Mutter Nationalsozialistin wurde. Und nun frag mich bitte nicht, was das ist, Nationalsozialismus.« Er war kurz davor, etwas zu sagen, dass er selbstverständlich wusste, was Nationalsozialismus war. Obwohl, dachte er, so richtig stimmte das gar nicht. Aber er lebte darin. Es hatte auf jeden Fall etwas mit Politik zu tun, also mit Männern, die Sachen für andere entschieden. Männer im Alter von Opa Arjan und Sam Gangsters. Aber eine ganz andere Art von Männern. Und außerdem ging es darum, wer man war. Also, dachte Nanning, wo man herstammte. Dann fiel ihm plötzlich Onkel Martin ein, den er auf dem Knie getroffen hatte.
»Weißt du, dass in der US Army mehr Amrumer gekämpft haben als in der Wehrmacht?«
»Ja.«
»Und weißt du, dass Onkel Theo ein amerikanischer Soldat in Bremerhaven ist?«
Tante Ena unterbrach ihr Abwaschen. Sie sah Nanning mit hochgezogener Braue an.
»Hatte mich schon gefragt, worauf du hinaus willst. Woher weißt du das?«
»Von Onkel Martin.«
»Onkel Martin aus Nebel?«
Nanning nickte, obwohl er sich nur halb sicher war, ob sie denselben Onkel Martin meinten. Aber wie viele Onkel Martins, die bei den amerikanischen Streitkräften kämpften und ursprünglich aus Nebel kamen, konnte es schon geben?
»Der ist auch in Bremerhaven. Ich habe ihm gesagt, er soll Onkel Theo von Sitting Bull grüßen.«
»Theo ist auch in Bremerhaven?«
Mit gerunzelter Stirn schaute sie zum Fenster raus.
»Der nimmt mich in Sippenhaft.«
»Der nimmt mich in Sippenhaft«,
wiederholte Nanning zu sich selbst, flüsternd.
»Warum ist Mutter so wütend auf Onkel Theo?«
»Das kann sie dir irgendwann mal selber erzählen.«
»Wird sie aber nicht.«
»Wenn ich dir erzähle, wird sie böse auf mich.«
»Ich verrate es nicht.«
»Die Tessa hast du auch in Schwierigkeiten gebracht.«
»Großes Indianer-Ehrenwort«,
sagte Nanning, erhob die linke Hand und legte die rechte auf die Brust. Tante Ena sah ihn an, die Brauen zusammengezogen, mit sich ringend.
»Bitte!«
Nanning zog das Ende des Wortes lang. Ena schnaubte und sah erneut aus dem Fenster.
Leise sagte sie, »Dein Onkel war vor dem Krieg in Schwierigkeiten. Und deine Mutter, die wie ich auch die Cousine von Onkel Theo ist, hätte ihm helfen können, weil sie einflussreich in der Partei war. Hat sie aber nicht getan. Und von da an wollte Theo nie wieder was mit deiner Mutter zu tun haben.«
Es war, als wollten sämtliche Fragen, die da auf einmal auftauchten, zugleich durch eine zu schmale Tür. Heraus kam nur eine. Was hatte er für Schwierigkeiten? In diesem Moment schrie das Baby im Schlafzimmer. Tante Ena drehte sich um, als wüsste sie, was folgte. In das Schreien hinein rief Nannings Mutter nach ihr.
»Egal«, sie trocknete sich schnell die Hände ab. »Aber der kriegt was zu hören, der Mistkerl.«
Nanning merkte, dass sie zwar in den Hausflur schaute, ihr Blick aber in eine Ferne wanderte, die weit jenseits des Schlafzimmers seiner Mutter lag.
»Was willst du ihm denn sagen?«
»Ena!« Das Baby schrie noch immer, und während Tante Ena in den Flur eilte, sagte sie nur beiläufig,
»Gar nichts, hol mal Gras für deine Kaninchen.«
Dann war sie im Schlafzimmer verschwunden. Nanning sah ihr nach und sagte leise,
»Hab ich schon.«
Dann wandte er sich um und wusch das Geschirr ab. An diesem Morgen hatte Nanning wieder bei Tessa auf dem Feld geholfen. Ihm pfiff der Wind um die Nase, während die Sonne ihm die Ohren wärmte, wenn sie sich mal durch die vorüberziehenden Wolken hindurchgekämpft hatte. Dazu ließen sich bei der Arbeit wunderbar die Vögel beobachten, die auf Nahrungssuche auf den Feldern landeten. Und man musste über rein gar nichts nachdenken, brauchte einfach nur Mist zu schippen. Kein Grübeln, kein Hadern. Und das Schönste an all dem war, dass er es mit Hermann teilen konnte. Jetzt, nach getaner Arbeit, saß er mit einem großen Glas frischer Milch am heimischen Küchentisch, blätterte in einem Buch herum und wartete auf das Mittagessen. Seine Mutter schüttete das Wasser aus dem Kochtopf in den Handstein, der warme Wasserdampf fing sich an der Küchendecke und verflog. Sie legte die Kartoffeln, die dabei herausgefallen waren, zurück in den Topf und stellte ihn auf den Küchentisch.
»Willst du die Kartoffeln stampfen?«
»Ja«,
sagte Nanning und schob das Buch zur Seite. Die Mutter reichte Nanning den Stampfer und er begann, die geschälten Kartoffeln zu zermanschen.
»Wenn ich nach Hamburg zur Schule soll, darf Hermann denn mit?«
Als er am Morgen neben Hermann geackert hatte, war ihm plötzlich eingefallen, dass es ja noch immer der Plan der Mutter war, ihn auf die Oberschule nach Hamburg zu schicken.
»Und auch bei Opa wohnen?«
Das war auch so eine Sache, die ihn an Hamburg störte. Er kannte seinen Opa praktisch gar nicht. Die Male, die er ihn gesehen hatte, konnte er an den Fingern einer Hand abzählen.
Opa Arjan war ihm mehr Opa als sonst irgendjemand. Und vielleicht, dachte Nanning, war ja egal, ob verwandt oder nicht. Opa war vielleicht, wer einem das meiste beibrachte.
»Eigentlich eine fabelhafte Idee«, sagte sie und lächelte. »Müssen wir nur noch Vater überzeugen.«
Ihre Haut hatte wieder Farbe bekommen. Sie sah weniger fahl aus, wirkte ganz allgemein so fröhlich wie seit der Geburt des Babys nicht mehr. »Oder seit Hitler tot war«, dachte Nanning dann. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Die Ebbe hatte mehrere große Tidenteiche auf dem Kniepsand hinterlassen. Durch die Spiegelungen in den Wasserflächen konnte man fast auf die Idee kommen, der weite Strand sei eine schwebende, durchlässige Ebene, zu allen Seiten umgeben von blauem Himmel. Nanning wartete aufmerksam in einer geraden Linie durch das kühle, wadenhohe Wasser, bis er spürte, dass unter seinem Fuß etwas zuckte. Er bückte sich schnell und stieß die Hand ins Wasser. Gerade noch bekam er die Schwanzflosse zu fassen, packte zu und zog die zappelnde Scholle aus dem Wasser. Dann ging er hinüber zum Rand des Teichs und warf sie in den Eimer. Augenblicklich brodelte das Wasser wieder auf. Die um sich schlagenden Plattfische versuchten, aus dem Eimer zu entkommen. Es war noch Platz für eine Scholle mehr. Während er den nächsten Teich langsam mit den Füßen tastend ablief, hörte Nanning unter dem Geräusch des Winds noch etwas anderes. Er strengte sich an zu lauschen, aber seine Augen machten die Geräuschquelle zuerst ausfindig. Eine Geschwistergruppe schiebender Sandregenpfeiferküken, die sich farblich kaum vom Sand abhoben, trippelte emsig an einem nahen Teich entlang. Flankiert wurden sie von den beiden Eltern, die, dachte Nanning, ihn mit Sicherheit nicht eine Sekunde aus den Augen ließen. Er musste lächeln und blieb stehen. Die Vogelfamilie sollte in Ruhe ihres Weges gehen können. Nanning sah ihnen nach, wie die Küken entdeckungsfreudig mal hierhin, mal dorthin tippelten, stets bewacht von den Eltern. Und dann war er wieder alleine. Kilometerweit nichts als der feine Sand des Knieps. Über ihm zogen ganze Wolkenkontinente über den endlosen Himmel, samt Gebirgen, Tälern, Ebenen und Schluchten. Nanning stand da und staunte. Es kam ihm vor, als begreife er zum ersten Mal in seinem Leben wahrhaftig, wie groß und weit die Welt doch war. Und wie klein dagegen er selbst. Angst machte ihm dies nicht. Vielmehr war es eine Unruhe, eine Aufregung, die ihn erfasste. Den Heimweg ging er in schnellem Schritt. Irgendetwas in ihm wünschte sich, ganz schnell im Kreis und in der Vertrautheit der Familie zu sein. Dieses Gefühl legte sich erst, als er nach Hause kam und durch den Stall ging. In der Waschküche blieb er wie angewurzelt stehen. Hopp, 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 Pferdchen, lauf galopp. Da saß er, am Tischende, wo sonst die Mutter immer saß, und ließ Macker auf dem einen, Mechthild auf dem anderen Bein galoppieren. Er trug eine gestreifte Anzughose, Hemd mit fliederfarbenem Schlips und darüber eine schwarze Weste. Das Jackett hatte er über die Rückenlehne gehängt. Zwei tiefe Stirnbuchten zogen sich in das wolfsgraue, pomadierte Haar. Sein Lächeln, eingerahmt von zwei Paar senkrechter Falten, Falten, die aus den schmalen, lächelnden Augen um sich griffen. Große Ohren. Sonst hatte niemand in der Familie so große Ohren. Nur Nannings waren auf dem besten Weg dahin. »Vater?« sagte Nanning atemlos. Der Vater sah ihn an. Als brauchte auch er etwas Zeit zu begreifen, dass sein ältester Sohn da in der Tür zur Waschküche stand. Dann legte sich langsam ein Lächeln über seine Züge. Er setzte Mechthild auf dem Boden ab und stand auf. Macker rutschte vom Knie des Vaters auf die Füße. Der Vater machte einen Schritt auf Nanning zu und war im Begriff, die Arme zu einer Umarmung auszubreiten, ließ sie jedoch direkt wieder sinken und blieb stehen. Er stützte die Hände in die Hüften und strahlte Nanning an. »Jetzt wollte ich dich auf den Schoß nehmen. Bin ich dumm?« Amüsiert schüttelte er über sich selbst den Kopf. »Du bist ja schon ein junger Herr, mein Nanning, mein Stammhalter. Mutter ist so stolz auf dich.« Seine Augen deuteten zur Mutter, die mit dem Baby im Arm am Tisch saß. »Denkst nur an die Familie, an den Stamm. Ich bin auch stolz auf dich. Du bist ein echter Hagener.« »Jessen?« wäre es Nanning um ein Haar herausgerutscht, hätte Macker nicht »auf mich auch« eingeworfen. So schnell herausgerutscht, etwa wie Nanning stets den Familiennamen seiner Mutter bemühte oder den eigenen friesischen Vornamen herausstellte, wenn zur Debatte stand, ob er wohl ein richtiger Amroma war. Der Vater klopfte Macker mit der flachen Hand auf den Kopf. »Auf dich auch, mein Kleiner!« Nanning legte den Käse auf den Tisch, den er im Dorfladen die Straße rauf gekauft hatte. »Käse? Und so ein großes Stück? Kriegst du in ganz Hamburg nicht.« »Hat er gekauft«, sagte die Mutter und legte das Baby an. »Gekauft?« Erstaunt sah der Vater wieder zu Nanning. »Habt ihr Dollar?« »Nein, Amroma-Währung. Zeig's Vater mal.« Nanning hob den Eimer an, der nun nicht mehr so schwer war. Etwas Wasser schwappte auf den Küchenboden.
»Schollen!«
»Schollen!« bestätigte die Mutter, und Nanning meinte, den gleichen Stolz in ihrer Stimme mitschwingen zu hören, den er auch in diesem Moment verspürte.
»Dafür kannst du hier fast alles kaufen. Dafür hat der Jung stundenlang im kalten Wasser gestanden. Schollen und Kaninchen. Für Kaninchen hat sich sein Freund sogar die Lippe aufgeschlagen, als er sich auf eines gestürzt hat.«
Auf diese Geschichte ihren Müttern gegenüber hatten sich Hermann und Nanning geeinigt. Dass ihnen die anderen Jungen ihre Beute abgeknöpft und Hermann eine blutige Lippe verpasst hatten, wollten sie auf gar keinen Fall zugeben.
»Hohes, hartes Friesengewächs«, wie der Dichter sagt.
Dazu klopfte der Vater auf den Tisch.
»Schollen und Bratkartoffeln. Dafür musst du in Hamburg deinen goldenen Ehering auf den Tisch legen.«
Während der Vater sprach, hatte sich Macca an Nanning vorbeigestohlen und war jetzt auf der Schwelle zur Waschküche.
»Dankwart«, rief die Mutter.
Das Baby erschrak und begann zu weinen. Sie gab beruhigende Laute von sich. Ihr leises Zischen klang wie entferntes Meeresrauschen.
»Ich kann auch was holen.«
»So?«
»Hühnereier.«
Nanning rollte mit den Augen, wandte das Gesicht dabei aber von den Eltern ab, um nicht gemaßregelt zu werden.
»Ja, aber erst morgen, mein Kleiner.«
Macca zog eine enttäuschte Schnute und schloss die Tür.
»Es riecht ein wenig.«
Dazu rümpfte der Vater die Nase und schnupperte hörbar. Seine Nasenflügel, die für seine große Nase verhältnismäßig klein waren, bewegten sich dabei.
»Ja, das Schwein«, sagte Nanning.
Ihm fiel ein, dass sein Vater ja noch gar nicht wusste, dass sie inzwischen ein Schwein hielten. Es sei denn, die Mutter hatte es ihm irgendwann in einem Brief mitgeteilt.
»Ihr haltet ein Schwein?«
hatte sie also nicht. Nannings Vater schien ebenso überrascht wie belustigt.
»Nanning mistet morgen aus.«
Die Mutter hatte, während sie das sagte, Nannings Blick aufgefangen. Ihre Augen sagten, dass sie keine Widerrede gegen diese soeben neu gestellte Aufgabe hinnehmen würde. Also nickte Nanning.
»Mein Sohn mistet einen Schweinestall aus.«
Sein Vater schnalzte mehrmals kurz mit der Zunge, schüttelte dabei langsam den Kopf und fuhr sich dann über das Kinn, als hätte er einen Bart. Er war wie immer in jeder Erinnerung Nannings, auf jedem Foto im ganzen Haus, glatt rasiert.
»Ja, die Not, die Not. Aber aufgeschlagene Lippen und erfrorene Beine, das ist ein zu hoher Preis.«
Jetzt wirkte er wieder ernst und nachdenklich. Nanning wollte schon einwerfen, dass ihm so ein paar kalte Beine überhaupt nichts ausmache, aber sein Vater fuhr fort.
»Morgen werd ich mal die Versorgung der Truppe übernehmen.«
»Hier gibt es nichts mehr. Die 70% Amrumer, die Hitler gewählt haben, sind alle Amerikaner geworden.«
Mit jedem Wort wurde die Stimme der Mutter bitterer. Fast konnte man es schmecken. So wie sie das Wort Amerikaner sagte, klang es wie ein Schimpfwort.
»Keine Angst, Hille Bill.« Der Vater legte ihr die Hand auf die Schulter. »Das Netzwerk funktioniert. Ich habe internationale Währung.«
Er fasste sich in die Westentasche. Es knisterte und er holte eine Packung Zigaretten heraus. Darauf das Bild eines Kamels.
Torben Kessler mit der 12. Folge aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Die Bundesregierung will heute ein neues Rentenpaket auf den Weg bringen. Es soll sicherstellen, dass die gesetzliche Rente stabil und verlässlich bleibt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Konkret verfolgt das Gesetzespaket zwei Ziele. Erstens sollen die Renten auch künftig im Einklang mit den Löhnen in Deutschland steigen. Dafür will die Bundesregierung ein Rentenniveau von 48% mindestens bis zum Jahr 2039 halten. Das Rentenniveau gibt an, wie viel Prozent vom Durchschnittseinkommen ein Durchschnittsrentner nach 45 Beitragsjahren erhält. Zweitens soll das Rentenpaket den erwarteten Anstieg der Beiträge bremsen. Zu diesem Zweck will die Bundesregierung Kredite aufnehmen und das Geld am Kapitalmarkt anlegen. Die erhofften Erträge am Aktienmarkt sollen dann später an die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Das Paket ist innerhalb der Regierungskoalition umstritten. Aus der FDP kommt Kritik, die künftigen Beitragsbelastungen seien für die jüngere Generation zu hoch. Ähnlich